Happy Shooting, Folge 872. Wer jetzt nur Audio schaut, die heutige Folge wird euch präsentiert von
Klostergeister 2025.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin Chris, wie geht's? Bisschen mehr begeistert. So Moin Chris, wie geht's?
Moin!
Hey! So will ich das haben.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Tja. Gute Laune hier.
Wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Uns gibt es hier immer dienstags live und am Donnerstag dann in der Konserve auf happyshooting.de. Ihr kriegt uns hier, wenn ihr live dabei seid, per Audio, per YouTube, per Twitch mittlerweile. Die Links sind auch irgendwo auf den Social Media und in den Shownotes und so weiter. Und falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr die auf happyshooting.de/hi unterbringen. Und das haben heute einige gemacht. Übrigens ist heute der 29. Oktober 2024. Schauen wir doch mal, was reingekommen ist. Wir haben auch von letztem Mal hier noch ein, zwei Sachen rübergenommen. Mhm. Follow-up von Christian, der schreibt, wir hatten über diese Trockenchemie gesprochen für die Filmentwicklung, ne, fürs Reisen und so.
Ja.
Sagt er, die Idee ist klasse, man muss nur bei mancher Chemie, zum Beispiel bei Adofix, darauf achten, dass sie nicht dafür gedacht ist, dass nur partielle Pulvermengen verwendet werden. Die verschiedenen Komponenten in der Chemie verteilen sich nicht homogen im Pulver. Adox sagt beispielsweise, dass man das Adofix-Pulver nur komplett für den Einsatz von Fixierer verwenden soll. Aber ich denke, probieren geht über Studieren. Einfach schauen, ob die Resultate für den eigenen Geschmack konsistent genug sind. Also, ja, das machen die, weil wegen Haftung und so, wenn das vielleicht, wenn sich da die Pulver hier ein bisschen verschieben. Man kennt das, wenn man so unterschiedlich dichte Pulver hat und die schüttelt, dann geht das leichte immer nach oben und das schwere nach unten.
Das Grobe geht nach oben und das Feine nach unten.
Oder so. Also auf jeden Fall gut durchmischen und das übrigens Pulver und Staub mit der FFP2-Maske machen. Die haben wir jetzt alle zu Hause. Und da bin ich relativ entspannt, was das angeht. Weil ob der Fixierer jetzt minimal stärker oder schwächer ist, das macht ehrlich gesagt nichts aus.
Na gut. Wenn man es nicht völlig verhunzt. Also ja. Ich würde es wahrscheinlich hinkriegen, dass ich es kaputt mache, aber jemand, der mehr Ahnung von Analogentwicklung hat, kriegt das schon hin.
Dann kam, huch, bei dir klappert's. Wirfst du Sachen rum? Hast du eine Maus? Na gut, der Dietmar, der hat uns noch einen Link geschickt und schreibt eine Veranschaulichung für euer letztes Thema. Da ging es um die White Looks, eine Kamera mit Turret, also mit Schwenkobjektiv. Mhm. Und da hat er uns einen Link geschickt zu einem Video. Und das ist, oh Moment. Kommt der Sound bei dir an?
Ja.
Okay, dann mache ich den mal hier aus. Das ist schön, dass der Browser das kann. Die zeigen hier eine alte Kodak mit Schwenkobjektiv. Also es gab tatsächlich mal eine Kodak mit Rollfilm, die genau das auch getan hat, aber halt in so einem, naja, ich sag mal, so ein pappartiges Gehäuse. Also quasi eine Boxkamera mit Schwenkobjektiv.
Mm, und den Film und auch im Bogen
Im Film hinten im Bogen drumherum, genau. Mhm. Und dann
mit der Abstand beim Schwenken.
Machst du Foto und dann, bam, kommen da so richtig tolle, die sind leider hier in dem Video relativ klein, aber da kommen dann so richtig tolle Panoramen raus.
Mhm. Ja, cool.
Siehst du aber auch bei der Kamera, du guckst, dass manche Hälften heller und dunkler sind. Also die ist auch nicht so 100% gleichmäßig im Schwenkverhalten. Das ist immer das Problem bei denen. Die müssen halt wirklich ganz gleichmäßig diese Strecke zurücklegen, dass dann überall die Belichtung gleichmäßig ist. Gut, also dafür Dankeschön. Dann haben wir noch zwei Follow-ups, und zwar von John Michael. Er schreibt, lieber Boris und Chris, ich habe zwei Follow-ups zu 871. Die Diskussion über die Kamerataste im neuen iPhone hat mich zum Nachdenken über Kameratasten gebracht. Ich war gerade im Urlaub mit meiner Canon R7 und mir fiel die Taste auf der Vorderseite der Kamera sozusagen im Handgriff auf. Ich spielte mit ihr ein bisschen, wenn ich die Kamera gekauft, wenn ich die Kamera gekauft, aber ohne wirklich eine Verwendung für sie zu finden, verwenden die Menschen in der Community diese Tasten? Und wenn ja, wofür? Ich glaube, die gibt es auch bei der R5 und R6. Hast du diese Taste in deiner Kamera vorne, so am Handgriff? Hast du sowas? Boris geht die Kamera holen, wirft nochmal Sachen durch die Gegend. Super. Also, das war schon immer so meine Frage, weil viele moderne Kameras halt auch frei definierbare Tasten haben. Ich würde ja da irgendwie, glaube ich, durcheinander kommen.
Ich glaube, so. Gemeint ist, sieht man das hier im Licht?
Da unten die schwer. Taste, die sieht man jetzt etwas schlecht. Ich versuche das mal größer zu machen, das bringt aber nicht viel, das Licht ist falsch. Ah, da unten ist eine Taste, genau.
Ich denke, so eine meint er, die gibt es da auf der Seite.
Ist die fest belegt mit was?
Die kannst du belegen in diesem Fall. Früher war das die Abblendtaste, dass du die Schärfentiefe-Vorschau hattest bei den Spiegelreflexkameras. Ja. Das heißt, da hast du sie gedrückt, dann ging die Blende zu und dann konnte man eben durch den Sucher gucken. Das Bild wurde natürlich deutlich dunkler. Also das funktionierte nur sinnvoll, wenn man viel Licht hatte. Aber dadurch, dass die Blende zugegangen ist, konnte man im Sucher abschätzen, wie die Schärfentiefe ist. Das kann man hier auch bei der Kamera so belegen. Ich kann da aber auch eine andere Funktion drauflegen. Was weiß ich, zum Beispiel eine Zoom-Funktion oder eine Weißabgleichfunktion oder sowas. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich benutze die nicht, weil ich habe hier oben drauf Knöpfe und ich habe hinten drauf Knöpfe. Also ich habe genug Knöpfe für da, der Seite. Genug Knöpfe für alles, was ich bisher machen will. Also noch habe ich es nicht gebraucht. Könnte sein, dass ich mir da mal irgendwie einen Weißabgleich oder sowas direkt drauflege, wenn ich wieder mehr mit Blitzlichten arbeite. Aber im Augenblick tue ich das nicht. Insofern vermisse ich da nichts.
Na gut. Also wie gesagt, ich habe das bei meinen Kameras nicht. Da ist tatsächlich da unten eine Taste und das ist die Blendenvorschau. Und ich würde es wahrscheinlich so belegen, weil ich benutze die tatsächlich.
Kann man auch tatsächlich also, so belegen, das geht.
Mhm. Na gut. Aber Kommentare, ne? Hier schreibt mal in der Sendung irgendwas drunter. Genau,
was habt ihr da drauf? Vielleicht einen manuellen Fokus
ihr da draufgelegt oder so. Genau. So, und dann hat er noch ein paar interessante Dinge. Und zwar sagt er, die zweite Frage bezieht sich auf das Thema Reisen mit Film. Da hat man ja über diese CT-Scanner geredet. Es wurde vielleicht schon erwähnt, dass der Artikel in Silver Grain Classics von Lisa Bessanova ist und sie hat ein sehr ausführliches Video zum Test gemacht, was man hier auf der Website finden kann. Hat er das verlinkt und schreibt noch weitere Ressourcen fürs Reisen mit Film. Es gibt eine Website, die heißt handcheckfilm.com und da kriegst du Informationen darüber, auf welchem Airport, wie die Situation ist zum Beispiel.
Also gesammelte Werke quasi. Mhm.
Genau, wenig grün. Grün ist super. Du willst über Helsinki gehen oder Krakau oder Eindhoven. Mhm. Ansonsten gibt es eine ganze Menge an Ecken, die das nicht machen mit dem Handcheck oder nicht gerne machen. Also die Liste wird wohl gepflegt. Oh, und cool. Da kannst du halt gucken, wie wahrscheinlich es ist, dann da auch eine Handkontrolle zu kriegen. Dann hat er noch Bleitaschen verlinkt. Es gibt bei Foto Impacts tatsächlich von Domke Bleitaschen noch zu kaufen, neue. Mhm. Billig sind die nicht, wollen wir gleich dazu sagen. Ich 50 plus oder so.
Das wird günstiger als eine Goldtasche
sein. Bleibeutel. Und dann hat er noch, das muss ich noch zeigen, das hat er nämlich, das fand ich sehr schön. Es gibt ein PDF von Kodak. Mhm. Und dieses Kodak PDF selbst. Sieht so aus.
Do not X-Ray. Verstehe.
Da ist jetzt, ich versuche da mal rein zu zoomen, da ist jetzt, also das kann man sich wahrscheinlich irgendwo draufkleben oder so, ausdrucken und draufkleben. Mhm. Da steht halt drauf in verschiedenen Sprachen, nicht versenden, wenn Röntgen vorgeschrieben ist, Absender sofort kontaktieren. Oder Filmbehälter nicht öffnen, Film ist lichtempfindlich und wird unbrauchbar. Außerdem, nee, das war's schon. Und dann
also halt sehr offiziell von Kodak halt.
Do not X-Ray, Kodak Professional. Ich habe auch keine Ahnung, ob das wirklich von Kodak ist, aber sieht sehr offiziell aus. Auf so einem Bogen sind dann vier Dinger drauf. Könnte
bei der Argumentation helfen, wenn du sowas auf deinem Beutel kleben hast oder sowas.
Wenn du einen Farbdrucker hast und dann kauf dir so A4 Klebefolie und druck dir das selber auf den Aufkleber und fertig.
Gibt's auch für die Selfie-Drucker mit Sticker.
Ganz fand ich sehr schön. Aufkleben. Wir packen diese ganzen Links mal in die Shownotes, weil das ist tatsächlich
sehr praktisch. Cool.
Also, ja, klar. Das, ja, manchmal muss man das mit dem offiziellen, weißt du, das ist wie wenn du in eine Baustelle rein willst und das machst du am besten, indem du dir eine Warnweste und einen Helm aufziehst, dann läufst du einfach rein.
Einfach reingehen.
Keiner guckt. Du kannst das quasi faken.
Das war tatsächlich damals mit meinem Land Rover einfacher, einfach mal einen Feldweg zu fahren, weil das solche Autos hast du da häufiger gesehen.
Ja,
richtig. Ist jetzt mit dem Tesla nicht mehr so einfach.
Ich kenne ein Fotografen-Ehepaar aus Kalifornien, die sind jetzt schon älter, die haben so über die Jahre alle Nationalparks in den USA fotografiert. Und das sind viele. Und du darfst dann teilweise in diese Nationalparks nicht rein. Oder beziehungsweise du darfst rein, aber du musst dann nachts wieder raus. Du darfst nicht nachts über drin bleiben. Und dann haben die so ein Campingmobil gehabt, was aber von außen kein Campingmobil war, sondern das sah eher aus wie so ein Kastenwagen halt, der aber ausgebaut war. Mhm. Richtig lecker. Und die hatten dann so Magnetschilder für hier Straßendienst und so Zeug, was die sich dann da einfach draußen dran gemacht haben. Und die sind nicht einmal irgendwo auf dem Parkplatz im Nationalpark angesprochen worden. Sieht nicht wie ein Camper aus. Dann ist das okay.
Frechheit siegt.
Also, wir haben für nachher noch ein paar übrig. Solltet ihr uns irgendwelche Stories, Fragen, Hinweise, Follow-ups schicken wollen, happyshooting.de/hi. Dann nehmen wir übrigens auch gerne Audio oder Video entgegen und spielen das dann hier, wenn es reinpasst.
So schaut's aus.
Nächstes Thema. Wir haben Klostergeister eröffnet am 15. Das ist jetzt 2 Wochen her, ging Klostergeister auf und wir haben es nicht ganz geschafft, die 10 Minuten zu reißen. Diesmal.
War fast klar.
Aber so ungefähr eine Stunde hat es gedauert, also es war dann doch nicht so lang. Und wir haben auch ein paar auf der Warteliste. Die ist offen, also dürft euch weiterhin anmelden. Die Warteliste ist, also es passiert immer wieder, dass Leute, also
es ist durchaus realistisch,
dass ein Paar, was sich angemeldet hatte, jetzt sich schon wieder abmelden musste, weil sie, keine Ahnung, weiß den Grund nicht, aber das kann alles
spekulativ
sein.
Ja.
Genau. Und dann ist natürlich Warteliste und so weiter alles irgendwie sinnvoll.
Passiert, also in der Vergangenheit ist das immer wieder passiert. Dann sind Urlaube nicht genehmigt oder kurzfristig abgesagt worden oder in der Familie ist irgendwas angefallen. Ist durchaus realistisch. Also meldet euch ruhig da weiter an auf die Warteliste. Das ist nicht unrealistisch.
Diesmal hat es ein bisschen länger mit den Bestätigungen gedauert, weil die da ziemlich Land unter hatten. Aber jetzt, gestern, sind sie rausgegangen und die kommen auch teilweise heute schon an.
Die ersten Feedbacks kommen schon mit Fotos der Bestätigungspost.
Ist ja auch gut so.
Ja.
Ist ja auch prima so.
Die Vorfreude steigt auch bei uns.
Genau. Dann haben wir gleich in dem Zuge noch eine kleine, pass mal auf, pack hier parallel Sachen in die Shownotes. eine kleine, kleine Ankündigung quasi. Muss da mal noch das richtige Tab scheren. So, da ist es. Weil 2025 ist nicht nur Happy Shooting, sondern wir machen wieder Workshops. Und zwar in der Viewfinder Villa.
So sieht es nämlich aus. 3 Stück.
Und da haben wir 3 Happy Shooting Villa Workshops aufgelegt. Dann, wie gesagt, gibt es nächstes Jahr Klostergeister. Dann mache ich noch diese 2 osteuropäischen Fotoroadtrips. Und es wird noch mal schauen, wie es läuft, vielleicht auch noch einen 3. Analog-Workshop geben, Großformat und einen Einsteiger-Workshop. Ja, und
Moni und dir dann, ne?
Mit Moni und mir dann, genau. Und die ganzen Workshops sind hier direkt über happyshooting.de, könnt ihr oben auf Workshops klicken oder ihr geht auf discoverthetopfloor.com und da sind die. Und zwar gibt es einmal die Happy Shooting Seewerkstatt. Wir haben da Seeschule ursprünglich mal genannt, aber das war so ein bisschen sperrig. Seewerkstatt klingt besser.
Ne? Ja.
Und
bisschen üben,
genau,
die Umgebung die wahrzunehmen vom, und aufzunehmen.
Genau, vom 8. bis 9. März findet die statt und bietet im Prinzip die Antwort auf die Frage, warum funktioniert mein Bild oder warum funktioniert es nicht?
Genau.
Ganz grob gesagt, da geht es also um Dinge wie Blickführung, Aufmerksamkeitssteuerung, Wahrnehmung, Verstehen, was passiert denn beim Bildbetrachten, wie spielen da Prägungen, kulturelle Hintergründe rein, was dockt wo an. Also letztendlich lernen, durch die Augen der anderen zu gucken.
Ja, es überlappt sich so ein kleines bisschen natürlich mal mit der Geschichte Gestaltung, die wir ja schon mal gemacht haben, setzt aber früher an. Ne? Also das...
Es geht vor allem ein bisschen tiefer an der Ecke und letztendlich ist da auch eine Lichtkomponente dabei, Licht erkennen, Licht steuern, Stimmungen erzeugen, Emotionen und so weiter. Das greift alles sehr gut ineinander rein und das ist so die kompakte Version. Das ist die Seeschule, die wir auch für Happy Shooting, für Klostergeister angekündigt haben. Und wir dachten, wenn wir das schon auf Klostergeister machen, dann probieren wir das vorher mal aus. Also wer zur Seewerkstatt kommt, der wird quasi Versuchskaninchen sein für ein brandneues Workshop-Konzept, 8. bis 9.3. Und dann haben wir noch zwei Klassiker ausgepackt. Happy Shooting Lichtworkshop.
Da freue ich mich in der Villa sehr besonders drauf. Das ist ein Leib- und Magenthema von mir.
Lichtgestaltung, Licht erkennen, nutzen, steuern, Thema Porträt, Produktfotografie, Architekturfotografie. Da geht es also um Available Light, um Blitz, um Kontrolle von Schatten, um situationsbezogenes Licht, um Kreativtechniken rund um Licht. Und das findet vom 19. bis 20. Juli statt. Und dann zweiter Happy Shooting Klassiker, der Mensch-Workshop.
Also ja, baut sehr gut Thema, alles aufeinander auf.
Genau, Thema, wie gehe ich mit Menschen vor der Kamera um? Wie fange ich authentische Bilder von Menschen ein? Persönlichkeit, Emotionen, Posing.
Einfache Posing-Tipps, ganz genau.
Und der vom 30. August bis zum 31. August. Also im März, im Juli und im August jeweils ein Happy Shooting Workshop, dazwischen im Mai den Klostergeister und davor noch dazwischen die Osteuropa Foto Road Trips und zumindest die Happy Shooting, ja, die sind eigentlich alle limitiert, also Klostergeister ist limitiert und schon voll. Hier in der Villa, wer schon mal da war, weiß, das ist nicht super riesig, da sagen wir mal, sind wir wahrscheinlich bei 8 bis 9 Leuten ist da ganz gut schon mal. Und
ja, es ist eine sehr kleine, intime Gruppe.
Genau, das gilt also für die drei Workshops, die wir da machen. Und dann gilt das natürlich noch mal vermehrt für den Osteuropa-Trip.
So viele Leute wie ins Auto reinpassen. Das ist eine sehr intime Gruppe.
Ne? Genau, das ist eine sehr intime Gruppe, ja. Mhm. Genau.
Finde ich aber cool, dass du das noch mal machst. Also,
das ist ein
total spannendes Konzept.
Das war so geil, also das geht ja fast nicht, das nicht zu machen. Nun ja, hier haben wir auf jeden Fall die ganzen Sachen, sind jetzt online buchbar. Die Analog-Workshops, die sind wahrscheinlich in der nächsten Woche oder so werden wir online stellen und die Termine dann ankündigen.
Genau. Werdet ihr hier als erstes erfahren.
Hier oder auf den Social Media, hier Mastodon zum Beispiel, da sind
unbedingt.
Wir.
Unbedingt. Folgt uns bei Mastodon.
Wahrscheinlich am lautesten.
@ Happy Shooting auf Mastodon.
Oder halt hier in der.
Also podcast.social @ Happy Shooting.
Das ist,
aber Shownotes. Findet man.
Shownotes oder Screenshot. So, dann.
Screenshot im Audio-Podcast.
Dann haben wir noch ein Follow-up bekommen von Grisou. Grisou, hallo Boris, hallo Chris, auf die Schnelle, habe ich deine E-Mail bei der Hand. Was?
Ist zu mir gekommen.
Damit nur an dich, gilt aber an euch beide. Zum einen, mein Spitzname klingt aus Chris' Mund recht witzig. Das war dieser Skorzak.
Genau.
Und ich habe den wahrscheinlich so ein bisschen anglifiziert ausgesprochen, weil ich wusste es ja nicht und habe Skorzak gesagt. Und er sagt, das klingt aber nicht so, sondern es wird zackiger. Skorzak.
Skorzak.
Kein Anglizismus. Vielen Dank für die Erwähnung und Besprechung in der letzten Folge. Zu dem Bauwerk, das war diese dieser Looping. Diese Betonbögen, diese komischen.
Ja, genau.
Die so von unten fotografiert waren. Thomas Bayerle beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit dem Motiv Autobahn. In seinen Skulpturen legen sich Schleifen von modellhaften Straßenformen aneinander, übereinander und gegeneinander. Dafür verwendet er die Technik des Loopings, also des ständigen Wiederholens. Die Kristallwelten sind ein Park bei den Swarovski-Werken in Wattens von dem Künstler André Heller gestaltet. Ziemlich schräge, aber sehr coole Örtlichkeit. Wenn jemand in der Nähe ist, dann wäre das eine unbedingte Empfehlung und das Recht, wenn man eine Kamera dabei hat. Und vor diesem Park, frei zugänglich, steht diese ziemlich hohe Skulptur, bei der ich die Autobahnbrücke gesehen habe.
Ah, okay.
Liebe Grüße aus Tirol und vielen Dank für den Podcast. Grisou, Betonung auf U, nicht auf I.
Grisou.
Gut.
Werden wir beim nächsten Mal wieder falsch machen, aber es ist uns dann zumindest klar, dass wir es falsch machen. Dankeschön.
Na gut, ja, dann kommen wir mal zu einem kleinen News-Thema. News waren nicht so interessant diesmal, fand ich. Da waren wenig dabei.
Viele Gerüchte, müssen wir mal abwarten, was kommt. Hier und da irgendwie ein Objektiv, aber alles nicht so wahnsinnig spannend.
Ja, oder irgendwelche Fotografenverhaftungen, weil sie irgendwas angestellt haben und so.
Das, okay, das habe ich doof. Nicht mitgekriegt. Ja.
Ja, das ist auch immer doof. Was hier aber interessant ist, das ist ein Ding, was schon Ende August kam, aber was trotzdem interessant ist, das ist tatsächlich, da haben wir hier mal kurz drüber geredet, aber da habe ich diesen Artikel noch nicht gehabt, dass es sowas bisschen wie bei so einem Point-and-Shoot-Revival gibt.
Das ist erstaunlich. Eine
Kompaktkamera-Revival, schreibt zumindest Peter Pixel. Und das Interessante daran, was ich fand, ist, also wir reden von Point-and-Shoots, die möglicherweise aus Nostalgiegründen oder aus anderen Gründen in gewissen Kreisen gerade irgendwie gut abgehen.
Okay.
Und das sind so TikTok-Gegend und
analoge und so oder schon digitale?
Nee, digital. Also okay. Das sind hier, hier ist eine Canon G7X zum Beispiel. Mhm. Und das Ding ist, dass da
G7X.
Ja, sagt mir auch nicht viel. Das Ding ist, dass diese Kameras unter anderem deshalb für die Menschen so interessant sind, weil die nicht so ein HDR-Zeug machen, wie es die Smartphones tun.
Ach, also, ich verstehe. Jetzt ist mir klar, weil ich habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, ein Revival von Point-and-Shoot. Wir reden wozu, die ganze, ne? Seit Jahren reden wir davon, dass die Point-and-Shoots komplett abgelöst sind durch die Smartphone-Kameras. Aber das ergibt natürlich Sinn, weil die machen immer mehr Computer-Processing da drauf. Und es wird zunehmend, also die Stimmen, die ich zumindest lese, mehren sich, die sagen, das ist mir zu viel. Ist ja auch dieser Trend hier von Haylight, die sagen, wir machen so ein Zero-Processing oder sowas. Das kommt ja irgendwo her.
Bügelt halt irgendwie die Bilder doch ein bisschen zu sehr in Richtung perfekt, ne, von der Belichtung. Der Himmel ist immer drauf und alles.
Ja, verstehe.
Und hier hast du plötzlich die Möglichkeit, dann auch mal frontal einen fetten Blitz drauf zu knallen, der dann irgendwelche komischen Dinge macht. Und das ist tatsächlich, also Thema Processing ist tatsächlich ein Thema und haben auch schon mal drüber geredet, dass es halt mittlerweile eine ganze Community gibt, die, was ist keine Community, aber eine Gruppe von Menschen, die das gar nicht mehr so mögen, dass da so viel passiert mit den Bildern, sondern die finden das ganz cool, wenn die auch mal, wenn mal Dinge absaufen, die sind alle nicht technisch, diese Menschen, gefühlt, sondern die sagen einfach, das sieht geiler aus.
Oder es sieht
das
dann echt aus, ja.
Ja, genau.
Ich habe übrigens mal nachgeguckt, die Canon, die PowerShot heißt sie, G7X und G7X Mark II. Die hat einen 1 Zoll Sensor und ist September 2014 vorgestellt worden und im Oktober dann eingeführt worden. Ganz spannend.
Das Problem ist, dass der Markt für diese Kameras ja so kollabiert ist, kann man schon sagen.
Naja, also die kostet jetzt, ich gucke gerade nach, die kostet immer noch 680 Euro.
Ja, jetzt pass auf, was zu einer Knappheit geführt hat, weil viele Händler einfach diese Produkte nicht mehr im Sortiment haben und so Online-Händler und so. Und es ist ein Nostalgie-Phänomen. Aber die Kamerahersteller, die sind halt kalt erwischt worden davon, weil sie sagen, ja, wir haben oder wir können die, wir bauen die ja fast nicht mehr.
Richtig.
Und deshalb gehen die teilweise in Preis hoch, so richtig hoch. Also da gibt es dann auch so Modelle, die plötzlich statt 500 plötzlich 1000 Schlappen kosten und so.
Ja.
Da hat dann wohl auch irgendwie wurden teilweise Kameras noch mal schnell neu aufgesetzt. Vielleicht hat man die Produktionsstraßen noch oder man hat noch Reste irgendwo.
Also aus Teilen noch schnell welche zusammengeklöppelt.
Keine Ahnung. Aber ich finde das total spannend, was da, wie der Geschmack oder eine Nostalgiewelle plötzlich die Leute in die Bredouille bringt, die das Zeug verkaufen.
Schon cool irgendwie. Aber ja, also das Thema finde ich jetzt, ich glaube, das finde ich spannender, als ich es finden sollte. Aber es ist, ja, also ich habe gerade wieder die letzten Wochen, habe ich immer wieder irgendwo Beiträge in Social Media gelesen, wo es dann um Vergleiche geht. Hier, guck mal, das ist mit dem Smartphone gemacht und das ist mit der Kamera gemacht. Siehst du die Unterschiede? So diese Klassiker. Und die sind dann schon recht ähnlich bearbeitet, aber du siehst eben doch, dass die Bilder aus dem Smartphone, da sind die Schatten angehoben. Wenn du das ganz alleine für sich siehst, dann kannst du sagen, ja, das ist schon an sich ästhetisches Bild, aber es so knackig es ist, so flau wirkt es auch, weil du hast kein echtes Hell, du hast kein echtes Dunkel, die Hauttöne gehen alle so sehr ins sehr glatte Orange rein und. Und dann hast du ein Bild mit einer richtigen, in Anführungszeichen, mit einer normalen Kamera aufgenommen, also aus einem Foto bearbeitetes Bild und eben nicht in HDR bearbeitet. Und dann könnte man objektiv sagen, das ist vielleicht technisch das schlechtere Bild, weil da eben Details in den Schatten absaufen oder der Himmel überstrahlt an bestimmten Stellen oder irgendwelche Reflexionen überstrahlen und so weiter. Aber es ist am Ende das Bild, was ich mir, glaube ich, länger angucken würde.
Ich sage schon immer, die wirkliche Spannung in dem Bild liegt in den abgesoffenen schwarzen Teilen. Da, wo der Schatten ist, da, wo man nicht weiß, was drin ist, was einen da vielleicht blüht, wenn man da reinlatscht oder so.
Und sei es nur, dass der Schatten eben die Stellen, die nicht im Schatten liegen, hervorheben. Also du kannst auch den Blick damit führen und so. Also es ist am Ende einfach das echtere Foto. Und ja, ich kann das schon verstehen.
Und das ist halt, das Interessante ist halt, dass das jetzt nicht so alte Säcke wie wir irgendwie nostalgisch total cool finden, sondern dass das Gefühl, so nach den Bildern, die ich gesehen habe, sind das halt jüngere Menschen,
ja, die definitiv
darauf abgehen.
Und das ist gerade das, was mich auch so erstaunt, weil ich meine, wenn wir alten Säcke sagen, naja, komm, das mit diesen ganzen HDR-Fotografie und das ist ja alles ganz hübsch und schnell ein Schnappschuss und man erkennt alles, ist ja auch fein, das ist ja auch gut und soll gerne so sein. Aber Mensch, das ist auch kein echtes Foto. Wenn wir das sagen, kann ich das verstehen, weil wir wissen ja, wo wir herkommen, so. Aber wenn die jüngeren Leute, die jetzt mit dem Smartphone groß geworden sind, dann plötzlich die vermeintlich schlechteren Bilder sehen und die besser finden, das finde ich hochspannend. Und ich glaube, wenn sich das in größerer Masse durchsetzt, dann werden die Hersteller von den Smartphones darüber nachdenken müssen. Weil schlussendlich machen die ganzen Optimierungen ja eigentlich genau für diese Zielgruppe.
Dieses Halide Zero Processing Feature, die sind jetzt nicht die einzigen, die das machen. Da kommen jetzt andere, die das
da
auch machen.
Da kommen andere, ja.
Weil das tatsächlich Leute.
Ich finde es stark.
Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Analogwelle, die gerade wieder kommt. Also,
denkbar.
Ist ja auch ein Revival da.
Definitiv. Ja finde ich stark.
Was auch etwas älter ist, ist JPEG.
Ja. Sehr 30 alt, Jahre oftmals alt versucht, abgesetzt und erneuert zu werden, aber es ist immer das klassische JPEG geblieben.
Und JPEG ist jetzt kein besonders gutes Format. Wir wissen, dass es ist klein.
Die einen sagen so, die anderen sagen. Es ist für Fotos, macht es die Bilder schön klein. Also inzwischen sind die Algorithmen schon sehr fein geworden.
Ja, aber du hast immer noch nur noch 8-Bit pro Farbkanal. Du hast Banding, wenn du ein bisschen was damit machst. Das ist nur ein Auslieferungsformat.
Ja, für feine Farbverläufe oft schwierig. Wenn sehr viele verschiedene Farben in einem Bild sind, schwierig.
8-Bit pro Farbkanal sind 256 Abstufungen. pro in der Kanal. Helligkeit. In Blau, in Rot und in Grün.
Genau.
Um das jetzt abzulösen, gab es schon diverse Versuche. Also wir schauen uns PNG an, das kann dann plötzlich. Und,
Entschuldigung, bei JPEG hast du ja immer 8x8 Pixelblöcke, in denen eine bestimmte Anzahl und Menge von Farben und Helligkeiten vorkommen kann. Und deswegen hast du, wenn du es übertreibst, dann diese Blockartefakte.
Genau, also ganz furchtbar. Und dann kamen halt so diverse Versuche. Also es gab vor JPEG gab es schon das GIF. Ne, das GIF, was dann aber so
256 Farben insgesamt.
Insgesamt und zwar als Format, was auch eine Animation supported hat.
Ja.
Animated GIF. Heute heißt das so, ist es aber eigentlich nicht mehr. Dann
jeder versteht unter GIF eine Animation. Früher war das einfach ein Grafikformat.
Dann kam PNG oder PNG, das hat dann Transparenz hinzugefügt. Super.
Ja, und konntest du plötzlich durchsichtige
Teile haben.
Mehr Bit-Tiefe oder weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Frag mich nicht nach Details zu PNG.
Auf alle Fälle keine Blockartefakte. Also du hast eine sauberere Kompression, aber die Bilder sind größer.
Auf jeden Fall kam dann irgendwann JPEG 2000, hat das versucht mal am JPEG zu kratzen. Das ist völlig abgesackt, da war gar nichts.
Mit so fraktalen Algorithmen und sowas.
Mhm. Genau, und mittlerweile gibt es jetzt ein Format, das heißt JPEG XL. Dateiendung .jxl.
Wird doch auch von Apple im aktuellen iPhone unterstützt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Kommen wir gleich hin. Also JPEG XL ist ein Format, das kommt auch von dieser JPEG Alliance irgendwie. Die haben da vor Jahren so eine Art Call for Papers und Wettbewerb gemacht und da haben verschiedene ihre tollen Algorithmen eingeschickt und dann hat dieses Konsortium zwei Algorithmen genommen und hat da die besten Sachen rausgepickt und das so zusammengeworfen und JPEG XL draus gemacht. Und das glänzt durch diverse Dinge. Unter anderem hat es eine sehr hohe Kompressionseffizienz. Das heißt, du kriegst im Vergleich zu JPEG bei besserer Qualität die halbe Größe hin.
Das ist schon mal dramatisch. Ist dramatisch, weil ich kenne so diese Tiny JPEG Tools und sowas, die tatsächlich mit vorhandenen Algorithmen eine Menge rausholen können,
auf aber nicht
die Hälfte.
Ja. Mhm. Dabei hat JPEG XL pro Farbkanal 32 Bit.
Oha.
Und das ist quasi beliebig viel. Das ist quasi unendlich im Vergleich zu 8 Bit. Das ist also
ja, es ist nicht unendlich, aber es ist mehr, als die Kamera gerade im RAW aufnimmt.
Mhm. Damit werden White-Gamut Farbräume unterstützt.
Für jeden Farbkanal
32 Bit? Jeder Farbkanal hat 32 Bit. Okay. Damit wird White-Gamut, also große Farbkanäle, Farbräume unterstützt und HDR natürlich.
Natürlich.
Das ist aktuell ja auch wichtig. Außerdem unterstützt es RGB und CMYK, also du kannst das auch im Druckbereich verwenden, wo man halt mit anderen Farben arbeitet. Es unterstützt Alpha-Kanäle, das heißt, es kann Transparenzen.
Also wie PNG.
Mhm. Es kann Animationen wie GIF.
Okay.
Es kann lossy oder lossless komprimieren. Und ganz wichtig, JPEG XL ist komplett Open Source.
Das ist in Ordnung. Also JPEG generell ist ja erstmal nicht lossless. Also es ist immer mit Verlust komprimiert.
Richtig.
Es gab Routinen, um es dann verlustfrei zu rotieren um 90 Grad und sowas. Aber ansonsten hast du immer Verluste. Lossless ist natürlich interessant. Da wirst du wahrscheinlich nicht auf die halbe Größe kommen. Aber
gehe ich mal nicht von aus.
Ja.
Aber
ist eigentlich alles drin. Das heißt, du hast die Animation drin. Du hast eine volle Farbtiefe. Du hast Transparenz drin. Aber ist dann wahrscheinlich nicht mehr kompatibel mit JPEG. Ne?
Es kann progressiv laden. Das ist auch noch so ein
Ding,
was JPEG kann, dass du quasi große Bilder erstmal mit niedriger Auflösung schnell lädst und dann verfeinert sich das mit der Zeit.
Ja, nicht
sieht
nur,
man heute noch selten, aber funktioniert auf jeden Fall.
Ich kann dir sagen, dass das auch dafür praktisch ist, wenn du zum Beispiel an einem Gerät schnell eine Übersicht von vielen Bildern machen willst als Thumbnail,
dann
kannst du tatsächlich nur jedes so und so vielte Bit lesen oder Byte lesen, dann hast du es sehr schnell geladen.
Genau.
Das geht mit JPEG auch.
Mhm. Es ist mit JPEG insofern kompatibel, dass du tatsächlich transkodieren kannst von JPEG nach JPEG XL ohne Qualitätsverlust.
Okay, immerhin.
Also es muss nicht neu kodiert werden, sondern es gibt eine Transkodierung. Mhm. Und dann wird das JPEG auch noch 20% kleiner dabei, bei identischer Qualität.
Okay.
Und es kann auch, wenn du ein JPEG nach JPEG XL verpackt hast quasi, kannst du es auch jederzeit wieder zurück extrahieren, auch verlustfrei. Also ohne,
also es dass kann von XL nach muss. JPEG kommen. Genau. Wenn es im Original in JPEG war, dann hast du keine Verluste. Wenn es vorher wahrscheinlich mehr Farben hatte, dann wirst du halt Verluste haben.
Wenn du dann JPEG XL Features hast, wie 32-Bit pro Kanal, das kann natürlich ein JPEG nicht abbilden.
Klar.
Du brauchst aber für JPEG XL natürlich einen JPEG XL Decoder, also ein Stück Software, was das lesen kann und anzeigen kann. Und da kommen wir zum...
Das war bisher immer die Hürde, weil du brauchst natürlich an jedem Device, an jedem Desktop, unter jeder Windows-Version, an jeder Mac-Version irgendwie eine Erweiterung, dass das Ding angezeigt werden kann in der Schnellansicht, in der Voransicht. Okay.
Ich gucke, wir gucken jetzt mal. Also es ist noch nicht universell und es wird auch noch ein bisschen dauern, aber wo wird es unterstützt? Mhm. Also Adobe Camera Raw, Lightroom Classic kann das. Die haben das drin.
Ich glaube, in dem letzten Update gekommen, habe ich gesehen.
Affinity Photo, Affinity Designer können es. Im Open-Source-Bereich GIMP, Krita, Darktable können es.
Ja, du sagtest, dass XL ist auch Open-Source. Das heißt, das bietet sich an, dass die Open-Source-Projekte da sofort aufgesprungen sind.
Genau. Und Apple kann es seit einem Jahr ungefähr im Finder, im Preview, in Final Cut Pro, in Pages, in Fotos, in Mail, in Safari und im gesamten Betriebssystem im Prinzip wird das von Apple unterstützt?
Schleichend eingebaut und niemandem gesagt, oder was?
Genau, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen und kam jetzt erst mit den neuen iPhones irgendwie.
Ja, weil ich hatte es eingebaut. Genau, mit den iPhones 16 hatte ich es mitgekriegt. Es wurde rumort, dass das neue Format kommen soll und was das wohl sei. Und dann plötzlich tauchte das im iPhone 16 auf, ohne dass es irgendwo erwähnt wurde vorher.
Und es ist auch jetzt nicht so, dass es da quasi das Hauptformat wäre, aber du kannst es einschalten in den Settings für die Kamera und in Formaten, dass du zum Beispiel für ProRAW das verwendest. Da wird es dann in den DNG-Container eingebettet. Mhm. Und dann ist dein ProRAW-Bild, was du vorher mit Größe X hattest, plötzlich ein Fünftel dieser Größe ungefähr.
Oha. Schön.
Ja, ne? Wie gesagt, es ist systemweit unterstützt ab iOS 17, ab macOS 14. In diesem eingebauten Format. Es ist aber noch nicht wirklich, universell, weil zum Beispiel Chrome unterstützt es nicht, Firefox unterstützt es nicht. Also
das muss dann deshalb halt kannst Windows wird wahrscheinlich auch noch Schwierigkeiten haben.
Wahrscheinlich. Und nun ja, du hast aber auf jeden Fall jetzt plötzlich aus der Einstellungsgeschichte, wo du es beim iPhone einstellen kannst, mit diesem JPEG XL. Also du hast für so ein Pro-RAW-Bild, was irgendwie 12 Megapixel hat, hast du halt 11 Megabyte oder für ein 48 Megapixel 20 Megabyte. Aber da ist ProRAW, ist ja im Prinzip ein gelayertes Bild mit allen möglichen Informationen und so weiter. Also es tut sich was, es geht was. Okay. Und jetzt hoffen wir mal, dass sie das alle unterstützen. Es ist ein Open-Source-Ding, also es wäre wahrscheinlich nicht allzu schwer für Chrome und Co. einfach einen Decoder einzubauen und dann kann das die Sachen anzeigen. Bis das soweit ist, dass das JPEG abgelöst wird dadurch, das wird noch dauern, weil du hast schon gesagt, ne, es gibt total viele Devices, die einfach JPEG sprechen und das sind teilweise Embedded-Geschichten oder irgendwelche Hardware-Geräte, da kannst du nicht mal schnell irgendwie einen JPEG-XL-Decoder draufpacken.
Wahrscheinlich nicht. Mhm.
Also wird damit einfach ein bisschen...
Ja, und viele Software muss angepasst werden. Open Source hin oder her, aber ich könnte das jetzt auch nicht mal eben in unsere Apps einbauen. Das bringt ja nichts.
Naja, und die Software muss natürlich auch dann die Feature unterstützen. Also wenn die Software selber irgendwie nichts mit Transparenzen anfangen kann oder so, dann... Naja, egal. Also JPEG aber XL ist aber
spannend. Mhm.
Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich das Gefühl habe, hier ist ein neues Grafikformat, was möglicherweise sich als Standard durchsetzen kann, weil es gibt wenig Hürden, das zu verwenden. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich das so sehe, dass das Zeug hat, in absehbarer Zeit bei Apple mal dieses Heave und Hic abzulösen, was du schon mal gar nicht aussprechen kannst.
Wobei das gerade auch angefangen hat, sich durchzusetzen. Auch dafür gab es Erweiterungen zum Beispiel für Windows, für den File Explorer, um sich das anzeigen zu lassen.
Aber jetzt guck dir mal das Feature Set an und dann bist du relativ schnell an dem Punkt, wo du sagst, möglicherweise. Ja.
Also Apple braucht halt die Animation für ihre Live-Bilder. Zack, check gesetzt. Transparenzen, bestimmt praktisch für Freistellungen. Dann kannst du nämlich auch mit abspeichern, auch gecheckt. Also ja, spannend. Hier mal ein Aufruf an die Community, bevor ich jetzt Zeit finde, danach zu suchen. Das wird noch ein bisschen dauern. Gibt es eine Erweiterung für ältere Macs für die für Vorschau und für Quick View? Weil ich weiß, das bedient sich ja auch nur installierter Software und jede Software, die du installierst, kann sich ja auch als Erweiterung für die Quick View und für den Viewer und so weiter installieren. Gibt es da eine kleine Erweiterungs-App dafür, die das JPEG XL eben auch auf älteren macOS-Versionen unterstützt? Bitte sag mir mal Bescheid.
Ist Open Source, kannst du einfach selber schreiben.
Das kannst dauert noch länger, bis ich gesucht habe, ja. Bis ich dazu komme, gibt es sowas.
Jochen fragt im Slack noch, oder sagt im Slack noch, der Name ist vielleicht etwas unglücklich gewählt. XL steht ja normalerweise für extra large und die Dateien sind ja kleiner. Ja, oder XL steht vielleicht für extra lustig oder so.
Expanded Luminance.
Schreibt
eure Vorschläge an happyshooting.com/hi oder so. Ja, genau. Sehr schön.
Du hattest in einer der letzten Sendungen mal deinen kleinen Unterwegsdrucker lamentiert, den du suchst und gebeten, da vielleicht mal um Tipps gebeten und so. Da hat sich was getan.
Da hat sich was getan und wie ihr es schon ahnt, es wird ein Mehrteiler geben. Wie viele Teile es geben wird, das weiß ich nicht.
Super. Aber ein Mini-Drucker-Mehrteiler.
Ein Mini-Drucker-Mehrteiler, ja. Mehrteile können auch zwei Teile sein, aber mehr als einer wird es auf jeden Fall. Und wir haben hier den ersten Teil. Kurz zur Historie nochmal. Wir waren im Urlaub, wir haben da ein paar nette Leute kennengelernt, wir haben ein paar schöne Fotos gemacht, ein paar Schnappschüsse und auch ein paar sehr geplante Bilder gemacht. Und es wäre einfach sehr schön gewesen, vor Ort direkt wirklich einen kleinen Print zu haben. Und damit meine ich wirklich auch kleiner als 10x15. Mit einem wirklich kleinen mobilen Drucker, den man irgendwie in der Jackentasche haben kann. Um dann halt ein kleines Foto direkt zu geben an die anderen Gäste und vielleicht fürs Gästebuch einen kleinen Sticker da reinzukleben, einen kleinen Satz dazu zu schreiben oder sowas. Ein Dankeschön an die GastgeberInnen. Das wäre einfach sehr, sehr schön gewesen. Ne, digital geht zwar auf dem Smartphone, aber wir sagen es immer und wir meinen es auch so, so ein Bild in der Hand zu halten, das ist nochmal wirklich was ganz was anderes. Also habe ich mich jetzt mit eurer Hilfe auf die Suche begeben und an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Es kamen im Slack schon ein paar sehr, sehr gute Rückmeldungen, für beispielhaft, welche Mini-Drucker es da so gäbe. Ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, ein kleines bisschen.
Und Dreiteiler bisschen.
Ich habe mal was zusammengeschrieben. Grundsätzlich geht es ja erstmal darum, wenn man was Kleines drucken will, mit welcher Technologie druckt man denn da? Und bei diesen Mini-Druckern gibt es aktuell drei verschiedene Drucktechnologien am Markt, die auch alle weiter fleißig entwickelt und bedient werden. Dann drucken die natürlich in unterschiedlichen Größen. Also wie groß ist denn das Format? Klein sind sie alle, aber sie sind halt von winzig bis nicht ganz so klein. Und was kostet denn so ein Ausdruck hinterher? Weil am Ende, eigentlich ist es fast egal, weil wir reden ja nicht davon, dass wir irgendwie 100 Fotos oder sowas drucken wollen. Aber so ein bisschen aufs Geld will man ja trotzdem schauen. Also habe ich mir mal angeguckt, welche Drucktechnologien es gibt. Und die Reihenfolge, die ich jetzt hier nenne, ist ohne Wertung. Das ist einfach die Reihenfolge, in der sie, glaube ich, auch im Slack genannt wurden. Das eine wäre die Zink-Technologie. Zink steht hier für Zero Ink, also ohne Tinte. Das ist ein bisschen gelogen. Es heißt halt, dass von außen kein Farbauftrag auf das Papier kommt, sondern die Farbe ist in einem Papier schon drin. Also in einem Fotopapier ist die Farbe schon eingebaut. Und durch Einwirkung von Wärme wird dann diese Farbe auf dem Papier sichtbar gemacht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das um die Länge der Einwirkung oder um die Intensität der Hitze geht. Keine Ahnung, die Details weiß ich nicht. Aber Wärme macht die Farbe sichtbar und dadurch wird eben Farbe auf dem Papier sichtbar und damit ein Foto. Die andere Variante, das ist natürlich der Klassiker, das ist das Sofortbild. Das kennen wir alle von der klassischen Polaroid-Kamera. Und da hat sich eben dann Instax, also Fujifilm Instax, auf den Weg gemacht und hat quasi das Konzept der Polaroid kopiert. Das heißt, man hat wirklich ein fotoempfindliches Papier, ja, eingebettet in ein Papier. Und das Sichtfenster ist halt wirklich ein fotoempfindliches Papier. Und am Rand von diesem Fotopapier ist eine Tasche. Da ist eine Entwicklerpaste drinne. Und was jetzt passiert beim Drucken ist, dass tatsächlich dieses fotoempfindliche Papier mit einer LED- oder OLED-Zeile belichtet wird in einer bestimmten Auflösung. Das heißt, da fährt dann wie so eine Scannerzeile, fährt halt über das Papier drüber und belichtet das Papier. Und danach wird wird das Papier ausgeworfen und beim Auswerfen wird eben diese Paste aus dieser Tasche über dieses belichtete Papier gequetscht. Und dann dauert das eben eine Weile, bis das Papier dann sich alleine entwickelt und auch fixiert und dann stabilisiert. Ganz interessant, wie gesagt, ist ganz klassisch wie bei der Polaroid. Es gibt da ein paar kleine Unterschiede. Bei der klassischen Polaroid wurde die Paste auf die Vorderseite von dem Film verteilt, bei der Instax auf die Rückseite. Ich denke, da geht es um irgendwelche Patentgeschichten, das anders zu machen.
Da gibt es auch richtig tiefgehende Geschichten über genau dieses Thema der Patente. Das ist nochmal eine komplett, das wäre dann ein vierter Teil.
Jochen hat übrigens gerade ergänzt, ich denke, da geht es um das Zinkpapier. Er sagt, die gelbe Emulsion wird durch einen Hitzeimpuls von 200 Grad Celsius aktiviert, Magenta durch 150 Grad und Cyan durch 100 Grad. Das hat er bei Wikipedia gefunden. Aber es sind wirklich sehr, sehr kurze Impulse und sehr, sehr feine Punkte, die da erhitzt werden. Danke, Jochen. Und dann gibt es die Thermosublimation. Das funktioniert auch mit Wärme. Und da ist es eben so, dass man ein Fotopapier hat, ein klassisches beschichtetes Fotopapier, wie man das so kennt für einen Tintendrucker oder ähnliches. Aber dann wird eine Folie über dieses Papier gefahren und dann wird eben auch zeilenweise durch Hitze quasi, stellt es euch vor, wie Wachs, dann wird halt von der Folie ein Farbpunkt aufs Papier übertragen.
Es wird sublimiert, das heißt, es wird quasi aus der Folie direkt ins Papier hinein sublimiert.
Sozusagen. Ja, genau. Also es wird halt nicht mit einem Tintenpisser oben drauf gespritzt, sondern es wird aus der Folie gelöst und ins Papier übertragen. Ja. Und das Ganze passiert dann in mehreren Durchgängen, also alle drei Grundfarben der Reihe nach durch. Und zum Schluss kommt noch so eine Schutzschicht oben drauf, damit das eben gegen UV und äußere Einflüsse, Fingerabdrücke etc. geschützt ist.
Genau. Beispiel wäre ein Canon Selfie.
Der Klassiker. Der macht
das, wo das Papier quasi immer so hin und her durchfährt, bis dann das Bild alle Farben und die schwarze noch hat und hübsch aussieht.
Genau, das ist dann hier dieser Selfie C und dann eine Nummer dreistellig, vierstellig einsetzen. Die machen dann so 10x15 im Thermosublimation. Genau, und das gibt es aber auch im kleineren Format. So, und dann natürlich die Größen. Was heißt also klein? Da kannst du mal das Bild freigeben, denn ich habe keine Mühen gescheut und habe mal die Formate tatsächlich aufgezeichnet, um mir mal ein Bild zu machen, wie groß die Formate so sind. Wer jetzt Video schaut, sieht die verschiedenen Bildformate am Bildschirm. Wer jetzt nur Audio schaut, das wäre jetzt die Gelegenheit, wenn ihr dann zu Hause seid, mal auf YouTube oder auf Twitch zu gehen und hier die Ausgabe 872 nochmal aufzumachen und an diese Stelle zu scrollen. Achso, wer Audio schaut. Wer Audio hört natürlich. Mein Gott, Walter.
Ich glaube, das ist ein Titelanwärter. Okay.
So, ich habe hier also mal aufgemalt, oben die drei Instax-Formate, darunter Zink und die beiden Kodak-Formate und darunter die beiden Selfie-Formate, die es gibt. Dazu erkläre ich gleich was. Bei Instax ist es so, das sind drei Formate. Angefangen hat das mit dem Instax Mini. Das seht ihr im Bild ganz links oben. Das ist ein wirklich sehr, sehr kleines Sofortbildformat. Da reden wir hier von etwa 6x4 cm. So groß ist das Bild. Das Papier ist deutlich größer, hat halt einen großen Rand außenrum und unten eben den Bereich, wo die Paste drin ist. Den kann man hinterher benutzen, um das irgendwie zu beschriften. Und jetzt ist es so, dass die Formate, die danach von Instax gekommen sind, alle dieselbe Höhe haben, aber immer breiter werden. Das heißt, eben waren wir bei einer 4 cm Breite, und wir haben immer diese 6 cm Höhe. Dann gibt es das Square, also das Quadratformat. Das ist auch wieder 6 cm hoch, aber dann eben auch 6 cm breit. Wie gesagt, das Papier immer deutlich größer. Und dann gibt es das größte Instax-Format, das ist das White-Format. Auch das ist 6 cm hoch, aber fast 10 cm breit. Das ist dann also schon breiter als 2 Minis nebeneinander. Da kann man schon fast ein Panorama mitdrucken. Dann haben wir Zink. Das ist ein sehr kleines Format. Dann haben wir von Kodak ein Hochformat und ein Quadratformat. Das Quadratformat ist größer als das Instax Square. Da sind wir so bei 7,5 x 7,5. Und von Canon gibt es einmal ein Square-Format. Da gibt es einen Drucker, der nur Quadrate druckt. Das sieht dann auch so ein bisschen wie beim Polaroid wieder aus, obwohl es ein Thermosublimationsdrucker ist. Da haben wir knapp 7 x 7 cm. Und auch gibt es einen kleinen Drucker, der Querformat druckt, ähnlich hoch, aber eben schmaler. Details, wie gesagt, will ich euch nicht mit langweilen. Wir gehen mal der Reihe nach durch. Das kleinste ist das bei den Quadraten, also die quadratischen Formate. Das kleinste ist das Instax Square. Dann kommt der Canon QX10 Drucker, das ist der Quadratdrucker. Und dann kommt das Kodak 3 Mini Format. Da haben wir also einmal 6, einmal knapp 7 und einmal 7,5 cm im Quadrat. Und bei den Querformaten, also die eher klassischen 3:2 oder 4:3 Formate, da ist das kleinste das Instax Mini. Danach kommt das Zinkpapier. Dann kommt der Canon mit seinem aktuellen relativ neuen QX20 Drucker. Dann das Kodak 2 Mini-Format und das größte ist tatsächlich das Instax White-Format. Ich könnte jetzt alle Zahlen hier vorlesen, aber das kriegt man im Audio eh nicht mit. Aber das ist so die Reihenfolge von Instax Mini bis Instax White.
Ein ganzer Zoo von Seitenverhältnissen genau. Und Größen.
Und Instax hat das kleinste Quadrat und das kleinste Querformat und auch das größte Querformat. Kodak hat das größte Quadrat. Und Canon ist so ein bisschen in der Mitte zusammen mit Zink. Tja, fand ich soweit erstmal ganz spannend. Für mich wahrscheinlich interessant eher das Querformat. Also nichts gegen das Quadrat, aber wenn man nur Quadrate drucken kann, ist man dann schon auch ein bisschen eingeschränkt, finde ich. Also ich denke, irgendwas in Richtung Querformat wird es dann schon gehen. Und interessant ist da für mich im Augenblick der Canon oder das Kodak 2 Mini-Format. Und das Kodak 2 Mini-Format, das ist schon ganz ansprechend von der Größe. Ich werde nächste Woche Beispiele zeigen können. Dann geht es natürlich auch ein bisschen um die Kosten pro Druck. Also was kostet mich denn ein Stück Papier? Die Drucker sind in der Anschaffung alle ähnlich teuer. Das ist irgendwo alle, sagen wir mal so grob um die 100, 130 Euro, roundabout, keine Ahnung, wird man da liegen. Habe jetzt keine aktuellen Angebote gecheckt, aber das nimmt sich alles nichts. Kodak ist mit Abstand das günstigste. Je nachdem, wie man da einkauft, welche Angebote man sich da holt, liegt man so bei 30 Cent pro Ausdruck. Das ist vergleichbar mit dem großen Canon Selfie-Drucker mit den 10x15 Formaten. Die liegen auch so 35 Cent herum. Und Kodak macht hier Ähnliches. Bei Canon tatsächlich ist es bei den Mini-Formaten teurer als beim großen Format. Denn Canon, die Selfies mit den kleinen Formaten, und zwar egal ob der quadratische oder das Querformat, liegen so um 70 Cent bis 90 Cent, je nachdem, wie man Papier in Bundles einkauft.
Ist nicht günstig.
Das ist deutlich teurer als die großen Selfies. Also das ist, also wenn es also um die Kosten geht.
Die normalen Selfies, die habe ich mal auf ein paar und 30 Cent.
Genau, so um die 35 liegst du da.
Ja.
Also wenn es jetzt um die Kosten geht und es soll eine Thermosublimation sein, dann bleibt im Grunde genommen nur Kodak oder man greift zum größeren Canon Selfie. Also soweit ist schon mal klar. Und dann kommt das Instax-Format, also das Sofortbildformat. Da liegt man auch so um 80 Cent bis 1 Euro pro Bild. Das hängt sehr wieder auch von Angeboten und Bundles ab. Also knapp über dem Canon-Preis. Roundabout ein Euro, sagen wir mal. Relativ teuer. Also ist Kodak mit Abstand am günstigsten und Canon und Instax erstaunlich nah beieinander. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich würde sagen, das reicht für den ersten Teil. Da haben wir die Drucktechniken geklärt. Wir haben die verschiedenen Größen geklärt. Wir haben geklärt, was die Kosten betrifft. Meine Tendenz im Augenblick Richtung Kodak tatsächlich, weil relativ günstig und eine ordentliche Größe im Mini-Format. Und Thermosublimation macht ganz ansprechende Fotos, aber zu Qualitäten und so weiter. Ich denke, da kommen wir nächstes Mal. Ich möchte an dieser Stelle ganz dickes Dankeschön sagen an Christian und Tobias. Die haben mir nämlich Muster geschickt. Das heißt, ich habe Fotos in eine Galerie gestellt, damit ich mal echte Fotos hatte von diesem Urlaub und noch zwei, drei andere Beispiele. Und Christian und Tobias haben mir das gedruckt. Der Christian hat mir das auf Zink ausgedruckt mit einem Xiaomi-Drucker. Und Tobias hat es mir mit dem Kodak Mini 2 ausgedruckt. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch schon mal voraus vielen Dank an Helmut und Bernd. Die schicken mir nämlich Beispiele von meinen Bildern mit dem Instax-Format. Also ich werde auch Beispiele mit Instax Mini und mit Instax White bekommen. Da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis.
Das ist doch nur eine Masche, damit die Leute für dich die Druckdienstleistung übernehmen.
Nee, nein. Und nochmal an alle vier genannten, ihr könnt mir gerne per PN schreiben, ich ersetze euch da gerne die Kosten. Also es ist kein Spaß, mache ich gerne. Aber wenn ihr hier unterstützen wollt, nehmen wir das natürlich auch gern dankend entgegen. Aber wie gesagt, am Geld soll es nicht scheitern. Ich bin da sehr gespannt. Solltet ihr noch nicht gedruckt haben mit Instax, ich habe inzwischen erfahren, dass man in der Software einstellen kann, in welchem Modus man drucken möchte. Irgendwie im Standard und in einem Vivid oder irgendwie sowas. Nimm mal, wenn es geht, nicht den Standard, sondern ruhig diesen etwas enhanceden, wo dann die hellen Bereiche nicht so ausbleichen und so weiter. Also es muss nicht, ich brauche nicht den Retro-Charme. Also wenn die Software das hergibt, ein vernünftiges Foto zu drucken und ihr wisst das bei eurem Drucker, dass das geht, macht das bitte gerne, weil mir kommt es schon auch auf die Qualität an. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe noch niemanden gefunden mit einem Canon QX20 wegen des Querformats. Ich habe mir aber inzwischen einen bestellt, aber die sind gerade nicht so schnell lieferbar. Wollen wir mal gucken. Also vielleicht habe ich dann demnächst selbst einen QX20. Kann aber auch einen Monat dauern, bis er geliefert ist. Ist ein bisschen unklar. Schauen wir mal. Ja, spannendes Thema. Also ich bin da gerade Feuer und Flamme, was diese... Ich druck ja sowieso total gerne. Und ja, bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Tja. Ich werde gerade von Werbung zugekackt und zwar für ein Produkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege gerade online für Werbung für Arsenal 2.
Hatten wir tatsächlich schon mal drüber gesprochen? Ja, müsste ich suchen, wann das war.
Also die Version 1 hatten wir hier schon. Mhm. Das ist ein... Sie sagen ein Wunderkästchen, das dich zum super Fotografen macht. Mhm. Kästchen oben auf den Hotshoe drauf, Spiegelreflex oder Mirrorless und hat diverse Funktionen. Ich mache mal kurz die Webpage auf dazu. Da sieht man es. Hat also verschiedene Funktionen. Unter anderem macht es eine Kamerafernbedienung im Prinzip. Also du steckst das mit dem Kabel dann an den Bedienport von deiner Kamera. Mhm. Kamerafernbedienung, es macht Fokus-Stacking, Panorama-Stitching, HDR-Belichtungsreihen, nur so Sachen, wie man die halt da so kann. Aber alles mit ganz viel KI. Du brauchst nichts zu können, musst einfach nur die Kamera hinstellen, das Ding einstöpseln und es fallen tolle Bilder raus. So, das ist der Claim. Arsenal 1 gab es, das ist so 2018, glaube ich, rausgekommen, wurde damals gekickstartet und auch richtig hoch rangegangen mit alle fanden es toll und haben viel Geld reingeworfen. Das kam dann 2019 raus für, ich glaube, so um die $250. Ich habe einen alten Review auf F-Stoppers gefunden, die schrieben damals über die Einzelversion, das ist eigentlich nicht besser als die Automatik in der Kamera. Also das, was die Kamera eh schon kann. Timelapse wäre ganz okay gewesen, aber andere Devices sind billiger und können es genauso gut. Das HDR-Bracketing hat gehakelt. Der Output, nur als JPEG, das Ding macht nämlich nicht nur die Aufnahmen dazu, sondern auch das Zusammenrechnen. Das soll dann wohl hinten eben was raushauen, aber eben bei HDR dann nur die JPEGs und Konntest auch nichts einstellen. Also das Gerät hat quasi entschieden, was es da tut.
Das Software ist ja, glaube ich, auch die Idee gewesen, ne? Die ganze Intelligenz zu übernehmen.
Das sollst du ja quasi nicht müssen, weil das macht ja
fertiges
für dich
Bild
und gut, genau. macht die Entscheidungen für dich. Wie gesagt, beim Arsenal 1, die Software wurde damals von F-Stop als ziemlich buggy bezeichnet. Und vor allem haben die gefragt, wofür brauchen wir das eigentlich? Was für einen Anwendungsfall haben wir? Und denen ist nichts eingefallen. Und es gab also diverse Showstopper. So, fast forward ein paar Jahre. Arsenal 2, das ist auch schon Ende 22 eigentlich gelaufen, das Kickstarter. Dann ist lange aber nichts passiert und wenig Kommunikation gewesen. Auch das soll jetzt, oder die Werbung, die ich kriege, leiten mich immer auf deren Website und sagen, hier, du musst hier kaufen. Ne? Mhm. Super tolles Werbevideo. Ich spiele es jetzt extra mal nicht ab, aber du siehst im Prinzip in dem Werbevideo immer den Typ, der dahinter steckt, wie er in sagenhaften Landschaftssituationen steht und die tollsten Sachen macht, einsam alleine in der Weite und so.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, in Folge 510, das war 2017, hatten wir das Kickstarter-Projekt.
Das war das eins, genau. Mhm. So, das Kickstarter, wie gesagt, für Arsenal 2 ist bereits Ende 22 gelaufen. Die haben über 4 Millionen US-Dollar gebackt bekommen. Das Werbevideo zeigt halt wirklich tolle Locations und knackige Bildbearbeitungen. Was man halt so von Landschaftsbildern kennt, die so farbenkräftig und tolle Schärfe und so Zeug. Aber ist natürlich, also dieses Segment ist natürlich ein erhobener Zeigefinger, was dieses Ding angeht, weil Silver Bullets sind immer ein bisschen problematisch. Was die Werbung natürlich verschweigt, ist, dass wenn du eine Nachtaufnahme von der Milchstraße über den Grand Canyon haben willst, dann musst du halt auch nachts im Grand Canyon sein und dir die Nacht Ach. Auf die Ohren schlagen. Ja, sonst geht das nicht.
Ach so.
Oder um ein Foto, was weiß ich, vom Wasserfall in Island zu machen, musst du halt auch in Island sein und am besten wasserfeste Klamotten haben und darfst auch nichts dagegen haben, dass du und dein Equipment vom Rumsprühen und Wasser nass werden und kalt.
Das ist jetzt mal doof.
Also bekommst nichts geschenkt, aber das sieht natürlich in dem Video immer alles so super easy aus und überhaupt.
Das ist und, oft der Punkt, auch wenn du halt irgendwelche Fototests vom neuen iPhone siehst in abenteuerlichen, auf Island, in Afrika und hast du nicht gesehen. Da kannst du wahrscheinlich machen, womit du willst. Wir werden diese Bilder einfach als geil empfinden.
Ich bin dann auch noch mal ein bisschen auf die Suche gegangen, ob es da noch andere Informationen drüber gibt, weil das Kickstarter-Ding ist gelaufen. Also das ist jetzt quasi der Verkauf. Bin dann noch über einen längeren Reddit-Thread gestolpert, wo dann so, es klingt nicht gut. Ne? Ich schreibe dann, ich habe es nie hilfreich gefunden. Es hat irgendwie funktioniert, aber ich kann alles, was es im Post-Processing gemacht hat, kann ich einfach besser machen. Und vor allem eigene Einstellungen. Dann schreibt noch jemand, dass du findest, einige Leute, die das unabhängig bewertet haben, diese Bewertungen sind einfach nur negativ. Und die einzigen Bewertungen, die behaupten, dass es halt gut ist, sehen halt wie gesponserte Beiträge aus. Also das ich denke, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert, grundsätzlich ist es völlig egal, ob es die vollautomatische Freizeit-Selfie-autonome Drohne ist, die dein Actionleben Instagram-reif videografiert oder halt so ein KI-Kästchen, was dir eine Heilsversprechung macht. Es sind immer die gleichen Versprechungen. Mit unserem Gerät bist du cool oder mit unserer Software oder mit unserem Gadget. Brauchst keinen Aufwand machen, passiert alles von alleine, brauchst nur einen Knopf drücken und dann kommt hinten sagenhaftes Material raus und dann bist du so gut wie die Profis und du musst nichts lernen. Das ist immer so dieses, du musst dir nicht durch das Tal des Lernens gehen, sondern du kriegst es halt quasi so durch Geld.
Du musst nur eine kompatible Kamera haben, Geld für die Reise und Ausrüstung.
Und die Klamotten
und es irgendwie ja auch noch in die richtige Richtung zeigen? Oder sagt er dir auch noch, wo du also, hinzeigen sollst?
Also zum einen, nee, das tut's nicht. Zum einen ist natürlich gerade das Lernen von neuen Dingen, ist das, was das wissen wir, ne? Workshops und so, was zufrieden macht, was dich weiterbringt. Wenn du eine neue Fähigkeit lernst, dann macht dich das stärker, dann macht dich das unabhängig. Aber in diesem Moment, wo du sowas einsetzt, bist du ja abhängig. Mhm. Kannst ja nicht anders fotografieren. Und ich meine, die Smartphones gehen auch ein Stück in die Richtung. Die nehmen auch viel Skill raus, die du vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so brauchen wirst. Das kennen wir vom Taschenrechner. Du hast jetzt immer einen Taschenrechner in der Tasche. Also das ist jetzt irgendwie halt auch schon Standard. Aber was dir halt weder das Smartphone oder dieses Arsenal abnehmen, sind halt die Dinge, die nachher das Bild ausmachen, die Bildkomposition. Wo stelle ich die Kamera hin? Welche Brennweite benutze ich? Gehe ich eher in Bodennähe oder mache ich ein Bild von höher? Oder was ist mein Vordergrund, Hintergrund? Habe ich irgendwelche interessanten Farbkontraste drin? Oder gibt es irgendwelche interessanten Linien, Rahmen und sonstige Kompositionselemente, die man halt nutzen kann, um den Blick zu führen? Wo platziere ich mein Motiv, mein Subjekt? Oder der Zeitpunkt, wann löse ich aus? Auch nicht ganz unwesentlich bei vielen Bildern. Selbst bei Landschaftsbildern ist das nicht unwesentlich.
Wo du das gerade sagst, ich würde das gerne nochmal mit einem kleinen Dankeschön verbinden an die letzte Episode. Da gab es den Tipp auf dem Disney Plus Channel. Da gibt es einen National Geographic Channel und da gab es diese Serie über Fotografinnen und Fotografen, also so Behind the Camera. Und ich habe mir da ein paar Episoden von angeguckt und da gab es eine Episode eines Fotografen, Name leider vergessen, der sich eben genau, was du gerade sagst, der sich eben auch Gedanken gemacht hat, was möchte ich denn eigentlich fotografieren? Also was ist es denn, was ich hinterher im Bild festhalten will? Und gerade wenn das so einmalige Dinge sind, die du jetzt nicht wiederholen kannst, ja zum Beispiel einen Raketenstart fotografiert von der NASA, da hat er sich halt vorher genau überlegt, wie funktioniert denn das? Wo startet die denn? Zu welcher Uhrzeit etwa? Wie wird das Licht dann sein? Was für eine Perspektive will ich haben? Und der hat sich quasi eine Handzeichnung gemacht, wie er sich vorstellt, dass das aussieht von verschiedenen Standorten. Und seine Frau meinte, es ist halt faszinierend, wenn der sich Skizzen gemacht hat und hat hinterher die Fotos gemacht, dann waren die Fotos wie seine Handskizzen. Also diese Prävisualisierung, die er da gemacht hat, sich in dieses Thema einzuarbeiten und zu entscheiden, was will ich davon hinterher festhaben. Das Bild war in seinem Kopf schon fertig. Und dann hat er eben das technische Wissen, wie er das umsetzen soll. Aber diesen ersten Schritt, was will ich eigentlich, den nimmt ihr halt die KI auch nicht ab, ne?
Ja, und das musst du natürlich jetzt auch nicht so gründlich vorausplanen, aber
nein, das war schon sehr extrem.
Musst du dich entscheiden. Du musst halt x Entscheidungen treffen, die das Ding nicht für dich trifft. Oder simple Sachen wie eine Interaktion mit Menschen oder anderen Dingen vor der Kamera. Dieses Gadget, wenn du dir das Werbevideo anguckst, ist es halt ein reines Landschaftsfotografie-Gadget. Mehr macht das nicht. Das ist eigentlich, wie sagt man auf Englisch, I'm preaching to the choir, ne? Ich predige das dem Chor. Das ist jetzt einfach, es gibt nur ein Fazit, Finger weg von sowas. Es hilft nicht, es macht euch auf Dauer abhängiger und schlechter und wahrscheinlich macht es ganz ordentliche Bilder, wenn dann halt die ganzen anderen Parameter stimmen und dann macht das halt Belichtung, Farben und so weiter, aber ja. Na gut.
Yep. Also möchtest du dir das jetzt nicht mal kommen lassen und.
Nee, und wenn es mir jemand schenken möchte, spendet das Geld irgendwo, ist besser. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Da bin ich, das lief kürzlich bei Corridor Crew. YouTube-Kanal,
relativ empfehlenswert. Die sind sehr pfiffig, was. CGI, genau. also Computergrafik in Videos.
Genau, die machen Grafikgeschichten und die haben
so Sachen nach und so. Ist immer sehr lustig von denen. Ja. Waren das nicht auch die genau. Versucht haben, ob dieser Batman-Move funktioniert?
So. Kann sein, weiß ich nicht. Aber so, auf jeden Fall haben die hier ein Video gemacht zum Thema.
Such mal nach Batman dabei. Den.
Genau, mach das in die Shownotes. Die haben ein Video gemacht zum Thema KI-Scams. Also so Dinge, so Videos, die du jetzt immer wieder siehst, wo ein bekannter Mensch irgendwas anpreist in einem Video und das ist überzeugend, weil du kannst Stimmen mittlerweile ganz gut klonen. Du kannst aber mittlerweile halt auch so Deepfake-Gesichter klonen und dann quasi auf das bewegte Subjekt drauflegen. Ne? Da hast du also mittlerweile Möglichkeiten, Sachen zu faken und das ganz überzeugend zu machen. Und dann verkauft dir plötzlich ein Elon Musk oder ein Zuckerberg irgendwelche Bitcoin-Anteile oder sonst was. Und das ist natürlich fake, aber viele Leute fallen halt drauf rein, weil es ist so simpel. Und jetzt haben die Jungs mal so ein Video zusammengestellt zum Thema, wie erkenne ich denn das?
Okay, also wo muss man hingucken? Erkennst
du, wo musst du hingucken, wo musst du drauf achten? Mhm. Und ja, ich sag mal, bei den KIs war das jetzt bis vor nicht allzu langer Zeit noch die Hände, ne? Konntest du relativ schnell sehen bei generierten Bildern.
Bei Standbildern.
Aber in diesem Fall hast du keine Bilder, hast du keine Hände, sondern das sind halt Köpfe, die reden. Und es gibt so diverse Arten von Fakes. Es gibt also einmal das sogenannte Wave-to-Lip. Das ist auch so eine Open-Source-Geschichte. Da kannst du quasi eine Audiodatei reinwerfen und kannst dann die Mundbewegung basierend auf der Audiodatei erzeugen lassen. Oder eben Voice-Clones und dann brauchst du gar nicht so super das Gesicht faken, sondern dann machst du halt B-Roll, also irgendwelche andere Sachen, die du dann zeigst, während die Person redet, die Fake-Person redet und am Ende ist das auch relativ glaubwürdig. Mhm. Und es gibt einfach Artefakte, die entstehen, ne, wenn eine Person den Kopf plötzlich anders bewegt als im ursprünglichen Video, dann musst du zum Beispiel Hintergründe vervollständigen, das macht die Software dann und dann hast du plötzlich irgendwelche Artefakte in Bereich, wo der Mund sich bewegt oder so. Was natürlich auch völlig klar eigentlich ist, wenn du mal gestudiert hast, wie Menschen sich bewegen, während sie reden. Wenn ich jetzt rede, mache ich mit dem Gesicht Bewegungen und so dazu. Mhm. Und die sind oft halt, um was zu unterstützen. Ja, das ist natürlich extrem.
Sehr merkwürdig rum. Ist alles gut bei dir?
Ja, doch. Aber die Körpersprache, Hände-Kopfbewegungen sind oft synchron mit der Sprache.
Augenbraue.
Um was zu unterstreichen. Was relativ starkes Giveaway ist, wenn der Körper eine Einatembewegung macht, während die Person spricht.
Mhm. Ja, eigentlich müsste eine kurze Pause sein.
Ja, oder da müsste halt ausatmen. Ne? Du siehst dann plötzlich so das Klassische, da heben sich die Schulter ein bisschen an und das ist natürlich auch so ein Giveaway. Mhm. Noch ein Ding, was ich total spannend fand, ist das Lachen. Wenn du lachst, dann machst du eher den Kopf nach oben. So,
okay.
Lach mal und mach dabei den Kopf nach unten. Es geht nicht. Es ist falsch.
Man will natürlich den Hals strecken.
Nee, das ist unser Reflex. Mhm. Wenn man lacht, dann nimmt man den Kopf nach hinten. Mhm. Wenn das nicht übereinstimmt, vergiss es. Und ein ganz dickes Giveaway ist die Bewegung des Adamsapfels. Die ist nämlich synchron mit der Sprache. Mhm. Aber diese Fakes, die machen halt nur das Gesicht, die machen nicht den Adamsapfel. Das heißt, du hast einen zappelnden Adamsapfel im Bild, aber die Sprache passt nicht dazu.
Okay, da musst du aber schon sehr genau hingucken, ne?
Also wenn du was debunken willst, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie deine Tante bei einem Zoom-Call, bei einem gefakten irgendwie sofort merken würde, wahrscheinlich nicht. Aber wenn du mal so ein bisschen geimpft bist an der Stelle, dann bist du halt relativ gut dabei. Ansonsten mit Video, das ist aber ein Klassiker, wenn du, also angenommen, du bist jetzt im Zoom-Call, du bist jetzt der, was weiß ich, der Präsident von so und so und da kommt jetzt einer und der bietet dir jetzt irgendwelche, was weiß ich, Atomraketen an oder sonst was. Dann sagst du, dreh mal den Kopf, ich möchte mal deinen Hinterkopf sehen. Geht nicht, machen die Dinger nicht bis jetzt. Oder dreh mal den Kopf 90 Grad zur Seite und zeig mir dein Ohr und dann dreh nochmal auf die andere Seite und zeig mir das andere Ohr. Sind die Ohren gleich?
Okay. Also ich glaube, meine Dinger Ohren sind auch nicht gleich, gut. Aber wahrscheinlich
aber gleich genug. Mhm. Und was dann?
Ich mache das jetzt nicht, ne? Nicht, dass das jetzt jemand aufnimmt, um mich dann 360.
Und was dann Fake-Bilder angeht, und das fand ich auch spannend, ist der Schwarzpunkt. Wenn du im Bild mal das Dunkelste suchst, was nicht im Gesicht ist, und das dann vergleichst mit dem Dunkelsten, was du zum Beispiel in der Mundhöhle siehst.
Mhm, okay.
Dann hast du oft einen Schwarzpunkt, der nicht übereinstimmt. Aber eigentlich müsste der übereinstimmen.
Okay.
Das ist ein Giveaway. Hintergründe sind bei solchen Sachen oft nicht besonders zuverlässig, weil die KI sich halt um das Subjekt kümmert, aber so ein Hintergrund dann irgendwie nicht so aufwendig rendert. Was auch interessant war, ist die Helligkeit übers Bild. Also wenn du einen Durchschnitt nimmst über alle Pixel und dir da die Helligkeit gibst, die sind bei diesen KI-Bildern oft mittelhell. Mhm. Das liegt in der Art, wie die Dinger aus dieser Diffusion, aus dieser unscharfen Wolke gemacht werden. Und dann noch eins, und das fand ich auch gut, Rauschen in den unterschiedlichen Farbkanälen. Guckst dir mal die Farbkanäle an. Wenn du mit einer Kamera ein Bild aufnimmst, dann hast du unterschiedliches Rauschen in den Farbkanälen. Mhm. Und bei KI-Bildern ist das oft identisch über die Farbkanäle. Mhm. Also das sind so ein paar Forensik-Tricks, wie man sich so Sachen
vieles oder das meiste von den genannten natürlich wirklich, wenn du weißt, dass du es debunken möchtest. Aber das ist nichts, was es sofort offenbart, wenn du es dir anguckst. Also wenn du halt irgendwie eine Rede
anschaust
oder so. Dann diese Sache mit dem Adamsapfel oder eben, was du sagst, mit dem Lachen
oder Körpersprache,
Ein- und Ausatmen, dass man das ein bisschen intensiver sich anschaut. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass man auch sehr schnell getäuscht ist. Gerade wenn du nur eben so schnell kurz beim Frühstück irgendwie mal reinschaust. Klingt plausibel.
Ist natürlich interessant, wenn es dann was sagt, was deinem Glaubensbild entspricht.
Ja.
Das ist dann der Confirmation Bias. Glaubt man natürlich lieber als Dinge, die was Gegenteiliges zur eigenen Meinung sagen. Naja, solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, irgendwas vielleicht einordnen zu wollen, dann ist das. Ich glaube, das ist eine Skill, die man sich jetzt so ein bisschen antrainieren sollte, jetzt gerade in dieser Zeit, wo es relativ einfach wird,
so Dinge beim Wettrüsten sich zumindest zu informieren. Ich glaube, manche Dinge werden noch so sein, wie so viele Dinge, wie wir es auch schon gesagt haben beim Fernsehen. Wie funktioniert denn hier die Schärfung, ne, durch lokale Kontrastanhebung an den Kontrasträndern? Hast du es einmal gesehen, kannst es nicht mehr nicht sehen und plötzlich siehst du überall irgendwelche Halos. Und so wird das hier bei einigen Sachen auch sein. Aber ja, die KI wird da auch weitergehen. Aber Corridor Crew ist da eine ganz gute Anlaufstelle. Also die haben da wirklich Ahnung von dem Zeug.
Und was vielleicht auch ganz sinnvoll wäre, ist mal mit den Eltern ein Passwort auszumachen. Mhm. Also der Anruf.
Wer ist es denn?
Papa, ich habe jemanden totgefahren und jetzt komme ich ins Gefängnis und ich muss 5.000 Euro haben, um da jetzt nicht ins Gefängnis zu müssen. Hilf mir doch bitte ganz schnell. Hier ist meine neue Handynummer, mein altes Handy ist beim Unfall kaputt gegangen. Mhm,
Ich brauche mal schnell irgendwie 500 Euro.
Ich habe das kürzlich getestet. Es ist tatsächlich jetzt mittlerweile möglich, zumindest auf Englisch, eine Stimme mit 10 Sekunden Material auf dem Laptop zu klonen. Mhm. Und das ist überzeugend. Das ist gut. Mhm. Ich kann das hier machen, ne? Das ohne viel Aufwand und ohne viel können zu müssen.
Ja.
Das ist ein Webinterface mit Drag und Drop und.
Ja. Wir können auch virtuelle Avatare erzeugen lassen und das sieht, also hier so Talking Heads, das sieht schon sehr überzeugend aus, was da möglich ist. Mhm.
Jo.
Na gut, also. Wir sitzen ja nicht wirklich hier jeden Dienstag, nicht
wahr? Impft euch, solange es geht. Jochen schreibt, lohnt sich nicht, darauf zu achten. In einem Jahr können die KIs das alles.
Vielleicht.
Schon, aber bis dahin sollte man vielleicht einfach sich klar machen, was geht. Und dann an der Stelle halt auch eine halbwegs gesunde Skeptik an den Tag legen.
Ansonsten einfach alle Medien abschalten. Rausgehen, Torf stechen, Kartoffeln anbauen.
Das ist sowieso.
Läuft auch gut.
Sowieso sinnvoll. Gut. Wir haben noch zwei Tipps.
Ja, und zwar wurde ich angeschrieben vom Mike. Und das geben wir hier gerne weiter. Es gibt wieder ein Learn and Give im November, also nicht GIF wie das Format, sondern GIF wie geben, im November 2025. Ich lese mal hier vor von Mike. Ich möchte euch auf ein besonderes Event aufmerksam machen, das mir sehr am Herzen liegt, das Learn and Give Event am 16. November 2024 am Hermannsdenkmal in Detmold. Das Event bringt Fotografen zusammen, die ihr Wissen teilen, um Kinderhilfsprojekte zu unterstützen. Alle Erlöse des Events werden gespendet. Es ist eine tolle Gelegenheit, Inspiration zu sammeln und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Außerdem haben wir wieder super spannende Speaker, die du hier finden kannst. Learn and Give Event. Also einfach auf learnandgive, alles zusammengeschrieben.de.
Genau, da war ich ja vor ein paar Jahren auch mal als Speaker. Und das ist ein schöner Event, ist ein toller Event und für eine gute Sache, also ist durchaus empfehlenswert.
Genau, den Tipp geben wir gerne weiter. Schaut euch das mal an. Oder auch wenn ihr so etwas spenden mögt für Kinder, dann tut das. Ich glaube, so viel Spaß hat es selten gemacht, etwas Gutes zu tun.
Ja, und man lernt was dabei.
Ja, und dann gibt's die Fotobörse in Darmstadt. Da hat mich der Werner angeschrieben. Grüße an Werner.
Ja, der Werner, der hat uns ja da in den letzten Jahren schon, oder eigentlich seit 2009 oder 2010 schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht und hat damals auch so ein paar Gästekarten organisiert. Das geht jetzt diesmal, glaube ich, nicht, aber der hat uns Bescheid gegeben, dass die Fotobörse in Darmstadt wieder stattfindet und an einem neuen Veranstaltungsort. Das ist die 81. Fotobörse.
Wow.
Faszinierend. 1. Dezember, das ist fast immer am 1. Advent, traditioneller Termin, 1. Dezember 2025. 2025?
2025.
Steht hier 2025.
Ich nicht 2024. Checke kurz
nochmal
weiter.
Ich gehe davon aus, dass das 2024 ist. Sonst wäre die Ankündigung etwas sehr früh.
Es ist selbstverständlich dieses Jahr, ich weiß nicht.
Genau. In Darmstadt im Berufsschulzentrum Nord, Gebäudeteil B in der Alsfelder Straße. Ankauf und Verkauf von 10 bis 16 Uhr. Das sind immer Händler aus allen möglichen Nachbarländern, aus Deutschland, aus Holland und sonst wo da. Es gibt wieder Live-Fotoshootings und Vorträge, Sport-Action, Sportfotografie im Studio, noch ein Vortrag und naja, so die Analog-Schnäppchen wird es da mit Sicherheit auch in irgendeiner Form wieder geben. Also wer in der Nähe von Darmstadt ist und dieses Thema einsteigen möchte, Analog boomt gerade wieder und das ist es wert. Doch, doch.
Sehr gut. Schön.
Dann haben wir noch eine
Aufgabe aufzulösen.
Würfelchen zu würfeln.
Die Beschwerdeaufgabe. Ich sehe hier 12 Teilnehmende. Das heißt,
ich mache hier mal kurz das Dingens auf. So,
da haben wir. Reicht nicht mehr. Es wird also wieder etwas dauern.
Beschwerdeaufgabe. Ja. Wir würfeln heute wieder aus, was ihr. Wer hier die größte Lobhudelung bekommt. Und da fängt der Boris jetzt mal an.
Alles klar. Ich habe eine 82.
Das ist zu viel. Dann habe ich jetzt eine 46.
Eine 3. Guck.
Das ist bei uns hier das Bild Beschwerdemanagement bei 007 von Erik. Bei einem Tag der offenen Tür in einem Zementwerk konnte ich ein langes Metallrohr fotografieren. Erstaunlicherweise hat es Ähnlichkeit mit dem Pistolenlauf aus den bekannten Filmen. Ja, ein abstraktes Bild ist tatsächlich interessant, weil das so spiralförmig, also wird das Rohr wird quasi vermutlich aus einem langen Band so aufgewickelt und dann geschweißt oder sowas.
Was ist das cool. Für ein Rohr?
Ein Metallrohr.
Einfach irgendein
Ausstellung.
Ein Metallrohr, okay.
Einfach in ein Metallrohr fotografiert, das Schöne zentriert und wie du siehst, einen spiralförmigen Verlauf. Das finde ich ganz.
Das ist
ich ja tatsächlich ganz spannend. Ne?
Das, ja. Weil das wird ja normalerweise beim Pistolenlauf absichtlich dann nochmal irgendwie gemacht innen drinne, damit die Kugel halt einen Drall kriegt zur Stabilisierung. Aber bei einem einfachen Rohr.
Siehst du halt, wie es hergestellt ist. Ja, wie macht man sonst Rohre? Man kann auch ein langes Blech nehmen und es rundbiegen und dann mit einer langen Naht zusammenschweißen. Aber wenn du ein Rohr machen willst, was einfach wahrscheinlich noch länger ist, als es Bleche gibt, dann holst du dir ein Metallband und
immer im Kreis, ja. Wie so eine Klorolle halt. Ne?
Naja, halt schräg, damit es dann auch ein langes Rohr draußen
ist. Ja, genau. Du? Wie die Papprollen von der Klorolle, die sind ja auch so schräg immer aneinander.
Ich gehe davon aus, dass das eine so relativ Standard Herstellungsweise ist.
Wahrscheinlich, Rohren. Ja. Hm. Aber es sieht wirklich faszinierend aus. Und wie du sagst, es ist so schön abstrakt. Ich finde das auch schön, wie das halt so bläulich ist im Vordergrund und dann nach innen immer heller wird und ganz am Ende dann nochmal einen blauen Punkt hat. Also da wiederholt sich nochmal die Farbe vom äußeren Rand in der Bildmitte, wo man reingezogen wird, weil es da so schön hell ist. Also das ist wirklich faszinierend. Vor allen Dingen, weil man erstmal gar nicht weiß, was es ist. Guckt man da irgendwo durch? Guckt man irgendwo von oben drauf? Ist das irgendwie ein Treppenhaus oder sowas? Total faszinierend. Also Erik, so simpel es ist, so sehr mag ich's.
Es sind die einfachen Dinge. Mhm,
definitiv.
Also sehr cool. Du hast toll. Auf jeden Fall einen Klaps auf die Schulter verdient. Mhm. Und das ist ein cooles Bild. Ja.
Hast du noch eins?
Mhm. Lass mal gucken, was wir hier noch so haben. Also sind ja einige schöne Bilder dabei. Ich mag das von Lustige. Dirk hier. Kommt er oder kommt er nicht? Das ist ein heute circa 45 Minuten später. Halt entfällt. Heute umgekehrte Wagenreihung von Gleis 2. Verbindung fällt aus. Aktuell nur Schienenersatzverkehr. Umleitung bei einer anderen Strecke. Anschluss wird voraussichtlich nicht erreicht. Man muss leiden können mit der Bahn immer für eine Beschwerde. Gut aufgenommen in Zürich. Dort fahren die Züge wirklich zuverlässiger. Ja, was sehen wir? Wir sehen einen Bahnsteig gegenüber. Also vom einen Bahnsteig auf den anderen fotografiert. Da stehen Menschen, da sind Lichter oben, die sich unten tatsächlich reflektieren, in Schienen oder sowas. Und,
kannst du es noch größer machen?
Dahinter fährt ein Zug durch. Was habe ich? Achso, warte. Entschuldigung, das ist wieder dieses Sharing-Ding hier. Da ist es
schön groß. Genau. Mhm.
Ja, also wir sehen im Hintergrund einen durchfahrenden Zug, der ist dann durch die Belichtung etwas verwaschen, also man nimmt ihn schon noch als Zug wahr, aber und das ist natürlich, also das bietet sich fast an, aber es macht halt auch ein total geometrisches Bild mit diesen ganzen horizontalen Linien, die teilweise unterbrochen sind. Ich mag diese Reflexionen der Lichter unten in den Schienen, weil die das quasi duplizieren, also weil die das spiegeln, was oben ist, aber nach unten spiegeln. Und die Menschen, die geben dem Ganzen dann noch so Farbtupfer und lockern dieses ganze Hartgrafische nochmal auf.
Ich finde es auch schön, wie tief der Horizont in Anführungszeichen ist. Also man sieht ja wirklich nur so eine schmale, helle Linie von dem Bahnsteig, so gerade eben, wo die Leute draufstehen, wie auf einer Linie. Das hat so was fast, ja, Zeichentrick oder Comicartiges. Sehr schön.
Also die Kamera hat sicher einen sehr tiefen Standort hier. Mhm. Cool. Sehr schön. Hast du noch irgendeins?
Wunderbares Ding. Ja, wir hatten zum Beispiel von unserem Haimiebe das Haar in der Suppe.
Ich kopiere mal gerade den Link. Haar in der Suppe.
Das Haar in der Suppe, genau. Und da hat er tatsächlich einen sehr stylischen Suppenteller, so ein Porzellanquadrat, sehr geschwungen. In der Mitte eine rote Suppe, wahrscheinlich eine Tomatensuppe oder etwas in der Art. Und er hatte ein langes Haar, aber das sieht eher aus wie ein Stück Schnur.
Da würde ich mich auch beschweren.
Und der Klassiker. Ne? Man hätte jetzt auch noch eine Fliege suchen können und da rein, aber jetzt um die Jahreszeit ist es schwer, Fliegen zu finden. Insofern nimm mal ein Stück Schnur statt Haar.
Ach, komm mal hier aufs Land, du. Ich kann dir Fliegen geben, so viel du willst.
Ich hätte übrigens, also immer wenn ich so etwas sehe und mit dem Stichwort Beschwerde, hätte ich tatsächlich noch eine Analogie dazu gehabt. Und zwar, wer den Film Prinz aus Zamunda kennt, der kennt den Witz. Der Gast im Restaurant, der den Ober kommen lässt und sagt, Herr Ober, ja, gibt's irgendetwas mit Ihrer Suppe? Ja, sagt er, kosten Sie die Suppe. Ja, ist irgendwas nicht in Ordnung? Kosten Sie die Suppe. Ja, stimmt was nicht, ist Ihnen zu kalt? Kosten Sie die Suppe. Ja, okay, wo ist der Löffel? Ah. Ich finde den einfach sehr, sehr gut. Ich finde den so gut. Und der hat sich bei uns in unseren Tagessprachgebrauch schon eingebrannt, so wenn wir morgens am Frühstückstisch oder sowas sitzen und dann fehlt noch ein Messer für die Butter oder irgendwie sowas, dann kommt immer so ein Spruch. Ah, sehr schön.
Na super.
Ja, ja, schön. Tolle Bilder habt ihr da eingeschickt. Sehr stark fand ich auch das Kometenbild von Ralf. Ich habe den Kometen selbst nicht sehen können. Ich habe keinen freien Blick hier um die Uhrzeit. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Und es gibt eine neue Aufgabe.
Ja, pass auf. Da gibt es erstmal eine neue Kapitelmarke. Fensterjonglage hier. Eine neue Aufgabe haben wir im Vorfeld dieser Sendung uns ausgedacht. Und die neue Aufgabe heißt Mini. Also Mini wie klein. M-I-N-I. Die Aufgabe läuft vom 31.10. bis zum 14.11.2024. Ich mache heute lustige Schreibfehler. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. 31.10. bis 14.11. Das heißt, vom 31. Oktober bis zum 14. November 2024 zieht ihr einfach mal los und macht eine neue Aufnahme, wie ihr den Begriff Mini interpretiert, fotografisch. Wenn ihr das getan habt, dann ladet ihr das Ergebnis hoch bei Flickr, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HSB Mini. So einfach ist das. Du hast meinen Tippfehler übrigens übernommen.
Ich habe nur Copy-Paste gemacht.
Ja, ich weiß.
Gut, dann machen wir es ganz schnell wieder weg. Tja, damit wäre es das für die Sendung. Kleiner Hinweis, nächste Woche fällt wieder aus, weil da bin ich jetzt mal weg.
Ja.
Da Mon und ich gehen auf die Insel.
Da werden Würmer gepellt.
Pellworm, genau. Und aber um euch jetzt nicht gleich so hart rauszuschmeißen, haben wir noch ein One More Thing.
Selbstverständlich.
Boris, wie machst du Screenshots?
Am Mac mit Command,
mit einer Tastenkombination. Control,
Shift 4 und unter Windows mit Windows, Shift S.
Oder am Phone mit irgendwelchen Tasten,
mit zwei
die man
Tasten
gemeinsam drücken muss oder so. In der Mitte der 80er sah das noch ein bisschen anders aus. Da gab es für das Fotografieren eines Screens, den Screenshooter. Das ist ein Device von NPC Photo Division aus Newton Upper Falls in MA, Massachusetts. Möglicherweise November 84.
Und wenn Sie das nicht aussprechen können, sagen Sie einfach aus Amerika. Entschuldigung.
Das ist für $169 der Screenshooter. Das ist ein ja, heute kann man es aus Gummi kaufen, um durch Fenster zu fotografieren. Damals war das tatsächlich ein Device, was die Kamera dann auf dem richtigen Abstand vor dem Bildschirm gehalten hat und das Licht abgeschirmt hat. Und hinten hast du noch Brackets mitbekommen für eine Polaroid und für eine Spiegelreflexkamera und hast damit dann analog vom analogen Bildschirm mit der analogen Kamera analoge Bilder abfotografiert. Das ist der eigentliche Screenshot.
Mit etwas längeren Belichtungszeiten, weil der Monitor relativ langsam zeilenweise aufgebaut wurde. Die grünen Monitore haben lang genug nachgeleuchtet, die konntest du im Zweifel dann auch noch auf den Kopierer schmeißen, aber ja.
Genau. Und ich finde, jeder sollte einen Screenshooter zu Hause haben und falls ihr das nicht mehr für Fotografie benutzt, dann vielleicht als lustige Mütze auf dem Halloween-Kostüm oder so. Mhm. Na gut. Habt eine gute Zeit. Wir sind raus. Bis dann.
Bis übernächste Woche.
Drei, übernächste
zwei, Woche. Zwei, eins. Happy Shooting.